Dietrich Bonhoeffer hat mal zu dem Thema Gemeinschaft gesagt, es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft der Christen ein Gnadengeschenk aus dem Reich Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gott aus tiefstem Herzen. Ja, Halleluja, das sagt sich vielleicht auch relativ einfach, aber vielleicht lebt es sich nicht ganz so einfach, wie es sich sagt. Ich lese Psalm 133 von David, ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Von David heißt es hier ein Wallfahrtslied. Es gibt einige Psalmen ab Psalm 120 bis 134, die haben alle diese gleiche Überschrift. Und man könnte das auch übersetzen mit ein Lied des Hinaufgangs oder ein Stufenpsalm. Wahrscheinlich haben Pilger das gesungen. Die Israeliten haben sich jedes Jahr mehrmals zu großen Festen in Jerusalem getroffen. Deswegen sage ich Pilger. Die sind also aus ihrer Heimat nach Jerusalem gezogen. Und Jerusalem liegt auf einer Hochebene. Und wenn die dahin gezogen sind, haben sie wohl diese Psalmen auch gesungen. Oder auch beim Hinaufgehen, wenn sie die Stufen beschritten haben in Jerusalem zum großen Tempel hinauf. Deswegen heißt es in der Guten Nachricht auch für diese Überschrift, ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Und dieses gemeinschaftliche Singen der Psalmen hat sicherlich dazu gedient, sich erstens daran zu erinnern, was hat Gott denn für uns getan als Volk? Also der Blick zurück nach gestern. Diese Psalmen dienen aber auch dazu, sich zu vergegenwärtigen, was Gott heute tut, im Leben des Volkes damals, aber auch für uns heute. Und diese Psalmen drücken auch etwas davon aus, gespannt und hoffnungsvoll nach vorne zu gucken. Die sind nach Jerusalem gezogen, um Gott im Tempel zu begegnen, um ihn anzubeten und auch um Gemeinschaft miteinander zu haben. Und sie haben erwartungsvoll nach vorne geblickt. Also es geht auch darum, was Gott morgen noch in unserem Leben tun will und tun wird. Vers 1b, da heißt es nun, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Brüder können ja Verschiedenes bedeuten, das können ganz normal die familiären Brüder sein oder allgemein der Begriff Brüder und Schwestern einbegriffen. Die Familie, die Großfamilie damals sicherlich. Dann überhaupt alle, die zum Volk Israel gehört haben, aber dann auch die, mit denen wir durch den Glauben verbunden sind. So haben das die Israeliten damals verstanden. Sie waren unter anderem auch durch den Glauben miteinander verbunden. Und wenn wir es auf uns heute beziehen, und das werde ich gleich noch tun, bedeutet das Geschwister, so reden wir auch manchmal, Geschwister im Glauben, also verbunden im Glauben. Aus dem Blickwinkel des Neuen Testaments eignet sich nicht schlecht dazu, mal zu gucken, was denn Paulus dazu schreibt an die Gemeinden. Und ich habe den ersten Korintherbrief rausgegriffen und werde gleich dazu auch noch etwas sagen, warum ausgerechnet den. Aber zunächst mal Psalm 133, da heißt es in Vers 2 und 3, dass das Öl herabfließt, was auf den Kopf von dem Priester Aaron gegossen wird. Dreimal kommt das Wort herabfließen davor, nämlich vom Kopf in den Bart, von da bis zum Saum seines Gewandes, also bis unten hin trieft das Öl. Ah, wie angenehm, stellt ihr euch das vor. So Öl, was so im Nacken vielleicht auch hinunterläuft bis unten. Das war für die Menschen damals ein ganz positives Bild. Warum? Gesalbt wurden insbesondere Könige, Propheten und Priester. Das heißt, sie wurden in ihre Aufgabe von Gott eingesetzt. Und dieses Öl symbolisiert, dass das, was da an Bevollmächtigung von Gott geschieht, von ihm selber kommt. Von oben fließt es herab. Dieses Öl wird ja durchaus berechtigt auch als Bild genommen für den Heiligen Geist, den Gott uns gibt. Im Neuen Testament kommt dieses Bild auch vor. Und dann kommt das Wort herabfließen noch ein drittes Mal vor in diesem Psalm, in diesem ganz kurzen Psalm. Dreimal dieses Wort herabfließen, nämlich, jetzt kommt ein anderes Bild, der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. In einem Land, wo Trockenheit ein echtes Problem ist und Feuchtigkeit Leben bedeutet, ist es ein sehr ausdrucksstarkes Bild dafür, dass von oben, von Gott, Leben auf die Erde fällt oder ganz konkret für das, was in unserem Leben da wachsen kann und wachsen soll. Und dann heißt es, denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Was heißt dort? Nicht da, wo der Tau hinfällt, das ist ein Bild. Nicht am Saum des Gewandes von dem Priester oder in seinem Bart, das ist der Vergleich, der gezogen wird. Sondern dieses dort oder dorthin weist zurück auf den Anfang, nämlich dort, wo Geschwister in Eintracht, in Einmütigkeit miteinander leben, miteinander umgehen. So heißt es also, so wie der Tempelberg Zion ein Ort der Begegnung mit Gott ist, so ist auch die Gemeinschaft von Geschwistern ein Ort nicht nur der Begegnung untereinander, sondern ein Ort, wo Gott seinen Segen hinkommandiert, so heißt es eigentlich in dem Psalm. Der Gedankengang von diesem Psalm heißt eigentlich ganz einfach, Geschwisterschaft ist Segen Gottes, ist Leben. Aber wenn das so einfach wäre, schon auf den ersten Seiten der Bibel fängt es an, wo Geschwister sich in die Haare kriegen. Kain und Abel, Jakob und Esau. Und das setzt sich fort durch die ganze Geschichte, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und die neutestamentlichen Gemeinden sind davon nicht ausgeschlossen. Und das setzt sich fort bis heute. Geschwisterschaft miteinander zu leben, ist einfacher gesagt als getan. Und darüber möchte ich mit euch noch ein bisschen nachdenken, auch wenn ihr euch zufächeln müsst. Das ist völlig okay, macht euch ein bisschen Luft. In diesem Psalm heißt es, siehe, wie fein und wie lieblich ist es. Dieses siehe ist so wie ein Ausrufezeichen eigentlich am Anfang des ganzen Psalms. Ich kann zwar kein Spanisch, aber was ich weiß, im Spanischen gibt es, wenn ein Ausrufezeichen kommt, dann kommt das oft am Anfang vom Satz und am Ende vom Satz. Also, schon am Anfang wird gesagt, hey, aufgepasst, guckt euch das mal an, was Gemeinschaft bedeutet. Gemeinschaft in Christus, nämlich jetzt beziehe ich es vom Neutestamentlichen her. Wir haben vorhin Worte aus dem ersten Korintherbrief gehört. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde, die ziemlich chaotisch war. Also wenn man überhaupt jemandem zur damaligen Zeit hätte abraten sollen, in eine bestimmte Gemeinde zu gehen, dann wäre es wohl die Gemeinde in Korinth gewesen. Oh, die haben sich in den Haaren und die achten überhaupt nicht aufeinander. Geh da bloß nicht hin. Und was sagt Paulus am Anfang dieses Briefes? Er sagt, ihr seid reich beschenkt und in Christus seid ihr eins. Lest das heute Nachmittag mal in Ruhe durch. Da kommt in dem, was wir 9 Verse nennen, also durchnummeriert wurde sie erst später, das hat ja nicht der Paulus gemacht, da kommt 9-mal der Name Jesus Christus vor. Und Paulus sagt, das, was euch geschenkt ist, ist euch ganz sicher geschenkt, ganz gewiss, in Jesus Christus. Nicht ihr müsst Gemeinschaft machen, nicht ihr müsst das schaffen, sondern das ist von Jesus Christus bereits geistliche Wirklichkeit eingesetzt. Also, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen provokativ zu sagen, Geschwisterschaft, gelebte Geschwisterschaft ist Segen Gottes, ist Leben. Ich will auf das, was Gemeinschaft bedeutet, obwohl Gemeinschaft als Wort hier nicht vorkommt, aber der ganze Psalm handelt davon, wie wir miteinander umgehen, wie die Israeliten damals miteinander umgegangen sind als Geschwister und wie wir miteinander umgehen als Geschwister. Ich will das entfalten anhand von 3 Punkten, nämlich was Gemeinschaft begründet, also worin sie überhaupt wurzelt, was Gemeinschaft baut und stärkt und worauf Gemeinschaft hofft. Also diese drei Aspekte, die in den Pilgerpsalmen auch immer vorkommen. Gestern, heute, morgen. Was tut Gott in unserem Leben? Worin Gemeinschaft gründet, blickt erstmal nach hinten. Nämlich zurück auf das, was Jesus Christus getan hat. Er hat sich für uns gegeben, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Und dadurch, dass er uns in die Gemeinschaft mit Gott beruft, beruft er uns zugleich auch in die Gemeinschaft miteinander. Manche Christen meinen, naja, es geht darum, eine gute Beziehung zu Gott zu haben und dann muss ich auch sehen, dass ich irgendwie mit meinen Glaubensgeschwistern klarkomme. Und wenn Gemeinde mir nicht passt, naja, dann bleibe ich eben mal weg oder ich wechsle die Gemeinde oder ich bleibe ganz von Gemeinde weg. Es ist ein Irrtum zu meinen, dass der Glaube nur etwas zu tun hätte mit Gott und mir. Indem Gott uns beruft in die Gemeinschaft mit sich, beruft er uns zugleich untrennbar in die Gemeinschaft miteinander. Und zwar bedeutet Gemeinschaft nicht ein tolles Gemeinschaftsgefühl, was es sicherlich auch ab und an geben kann, aber das schwindet möglicherweise auch mal wieder, sondern es geht um das, was geistliche Wirklichkeit geworden ist durch Jesus Christus. Wir sind Glieder am Leib des Christus, des auferstandenen Christus. Und wir sollen nicht nur einander ergänzen, sondern wir sind notwendig auf Ergänzung angewiesen. So wie Paulus das beschreibt im 1. Korintherbrief, können wir nicht solo als Christen existieren. Es funktioniert nicht. Wir gehen zugrunde, geistlich und tatsächlich, wenn wir versuchen, Glauben allein zu leben. Wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist nicht was, was man mal überwinden könnte, wo man sagt, naja, irgendwann bin ich so weit komplett, dass ich die anderen nicht mehr brauche. Nein, Gott hat sich das ausgedacht. Die Hand kommt nicht zurecht, ohne dass sie vom Gehirn Befehle kriegt und ohne dass sie versorgt wird vom ganzen Körper. Und wenn die Füße nicht laufen, dann bewegt sich der ganze Körper nicht vorwärts. Und wenn der Magen sagt, ich höre auf zu arbeiten, dann merkt das nicht lange danach der ganze Körper. Wir sind notwendig aufeinander angewiesen, auf Ergänzung. Das ist mehr als nur ein Bild. Das ist ein Wesenszug von Gemeinde. Und das ist ein Wesenszug dessen, was unser Glaube ausmacht, nämlich Gemeinschaft. Nun, als ich vor über 20 Jahren nach Bonn kam, als Agraringenieur, und in einen Hauskreis der Gemeinde Bonn kam, da bin ich auf Leute getroffen, mit denen ich mich niemals, ich betone das, niemals freiwillig zusammengesetzt hätte. Ich kam nämlich als Student aus Witzenhausen, das war ein sehr alternatives Milieu, sage ich mal ganz vorsichtig. Also viele Landwirtschaftsstudenten, die Birkenstock-Sandalen trugen und zerfledderte Hosen anhatten und den Kamm nur dem Namen nach kannten. Und dann kam ich in einen Hauskreis, wo Leute saßen, die im Management eines großen Automobilherstellers in der Nähe hier arbeiteten. Also ich war in Witzenhausen so eher ein gesetzter, bürgerlicher Typ. Ich kam nach Bonn und ohne dass ich mich verändert hätte, war ich automatisch der Alternative. Und da war einer drin in dem Hauskreis, der hatte immer Stoffhosen an, also in der Freizeit so feine Stoffhosen und gestreifte Hemden. Die besaß ich noch nicht mal. Die zog der in der Freizeit an. Also wenn es darum gegangen wäre, um Sympathie oder Antipathie, um Gemeinschaftsgefühl, dann wäre ich in diesem Hauskreis überhaupt nicht geblieben. Aber dieser Typ, von dem ich gerade sprach, der ist heute mein bester Freund. Warum? Weil wir uns im Lauf der Zeit besser kennengelernt haben, weil wir in Christus Brüder sind, und weil wir bei allem, was da vielleicht auch mal an Konfliktstoff aufgetreten ist, gelernt haben, miteinander den Weg mit Christus zu gehen. Und das gemeinsame Beten hat übrigens eine ganze Menge da bewirkt, aber das ist ein anderes Thema. Also es geht nicht um Gemeinschaftsgefühl, sondern um das, was Gott schon getan hat und was er schenkt, von oben her, was herabkommt von Gott. Das umzusetzen in die Praxis. Und damit bin ich beim zweiten, nämlich was Gemeinschaft eigentlich baut und stärkt. Was baut denn Gemeinschaft? Was stärkt sie? Wie kann ich das entfalten, was Gott mir schon geschenkt hat? Da ist, wenn man es auf einen ganz einfachen Nenner bringen will, das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist nicht voneinander zu trennen, sagt Jesus selbst. Und das Kreuz ist ein sehr anschauliches Symbol dafür, weil der Balken in der Vertikalen beschreibt, wie Gott seine Liebe von oben herabgeschenkt hat zu uns und damit die Verbindung geschaffen hat zwischen sich und uns. Und der Balken in der Horizontalen, der beschreibt, wie Christus uns, indem er dort sich ans Kreuz hat schlagen lassen, uns zusammenführt zu einer Gemeinschaft. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar, nicht komplett. Wäre nur ein Balken da, wäre es kein Kreuz. Liebe, die sich nur auf Gott konzentriert und nicht mit dem Nächsten zu tun hat, ist nicht die Liebe, von der Gott spricht. Liebe, die nur auf das Miteinander aus ist und keine Orientierung auf Gott hin hat, ist nicht das, wovon Gott spricht. Also, es geht um Liebe. 1. Korinther 13. Wohlgemerkt, dieser Brief an die Gemeinde in Korinth. Den Korinthern hat Paulus einiges ins Stammbuch zu schreiben, was es bedeutet, tatsächlich Liebe auszuleben. Er sagt, da hakt ganz viel bei euch. Da müsst ihr dran arbeiten. Aber er sagt, ihr seid schon Gemeinschaft durch Jesus Christus. Und diese Verbindung untereinander, das bedeutet auch Lebensentfaltung von den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Darum geht es im 1. Korintherbrief genau in dem Zusammenhang von der Liebe. Und es geht um Ermutigung, einander zu ermutigen, einander zu ergänzen. Und es geht auch darum, wo nötig, einander zu ermahnen. Dasselbe Wort im Neuen Testament, ermutigen und ermahnen. Parakaleo, wovon übrigens auch das Wort abgeleitet ist, wenn wir von dem Heiligen Geist als Tröster oder Beistand sprechen. Genau darum geht es. Gottes Geist ermutigt uns, aber wo nötig, ermahnt er uns auch. Und ohne ihn würde Gemeinschaft überhaupt nicht funktionieren. Dann wäre es nur ein menschliches Vehikel, um irgendwie was zu machen. Dann wäre Gemeinde ein Verein, der sich was Gutes vorgenommen hat. Gemeinde ist kein Verein, der sich was Gutes vorgenommen hat, sondern Gemeinde ist das, was Gott sich ausgedacht hat für uns, um mit ihm zusammen zu leben und um miteinander den Weg zu gehen. So, und jetzt wird's konkret, jetzt wird's ernst. Siehe, wie fein und wie lieblich es ist. Ausrufezeichen. Aufgepasst! Wie lebst du Gemeinschaft mit anderen Geschwistern? Also sonntags Gottesdienst zu feiern, insbesondere wenn es nicht so heiß ist wie jetzt, ist ja schon ganz schön. Aber das bedeutet nicht Gemeinschaft miteinander entfalten. Wie ergänzen wir denn einander? Wie helfen wir einander im Alltag? Was bedeutet es, den anderen zu tragen, möglicherweise sogar ihn zu ertragen? Nun sagt der ein oder andere, na gut, ich bin im Hauskreis, da leben wir Gemeinschaft. Was bedeutet das ganz konkret, im Hauskreis Gemeinschaft zu leben, Leben miteinander zu teilen? Wie sieht das ganz konkret aus? Und wenn du sagst, nee, ich brauche keinen Hauskreis, nicht jeder muss im Hauskreis sein. Also obwohl ich in Bonn für die Hausbibelkreise zuständig bin, sage ich, okay, es muss nicht jeder in einem Hausbibelkreis sein. Aber wenn du nicht Gemeinschaft in einem Hausbibelkreis lebst und erlebst, wo dann? Diese Frage ist zwingend. Wo dann? So, jetzt könnt ihr euch ein bisschen fächeln und könnt ein bisschen überlegen. Ich mache extra eine Pause an der Stelle. Wo lebst du tatsächlich Gemeinschaft? Echte Gemeinschaft mit Geschwistern. Wo lebst du das und wie? Wie konkret ist das? Unsere Gesellschaft sagt uns, wir sollen auf uns selbst sehen. Wir sollen uns selber entwickeln und entfalten. Die Bibel ermutigt uns, die Bedürfnisse und das Wohl des anderen in den Blick zu nehmen und zu beachten. Wie erkenne ich, für wen ich zum Ermutiger und zum Förderer werden soll oder werden kann? Und wie setze ich das in die Tat um? Wie kann ich andere ermutigen? Wie tue ich das? Ich muss nicht Superman sein, du musst nicht Supergirl sein, um anderen zu helfen. Als ganz normaler Christ andere zu ermutigen und ihnen zu helfen. Bonhoeffer hat mal gesagt, Seelische Liebe liebt den anderen um seiner selbst willen. Geistliche Liebe liebt den anderen um Christi willen. Christus hat uns zusammengestellt. Und es kann sein, dass ich den anderen erstmal annehmen muss, so wie Christus mich angenommen hat. Und dass Gemeinschaft etwas mit Tragen und Ertragen auch zu tun hat. Konflikte wird es immer geben. Und Konflikte gab es nicht nur in Korinth. Konflikte gab es sogar in dieser Vorbildgemeinde von Philippi. Und Konflikte gibt es in Gemeinden bis heute. Die Frage ist nicht, ob es Konflikte gibt, sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen. Die Frage ist, wie wir sie lösen. Und zwar miteinander klären und Lösungen angehen. Und das wird nur gelingen, wenn wir es im Geist Gottes tun, mit seiner Hilfe. Aber dann ist es auch ein Teil Arbeit von meiner Seite aus. Maßgeblich ist nicht das Bild, was ich vom anderen habe. Der sollte so sein, damit er mir passt. Sondern die Frage ist, welches Bild hat Gott von dem anderen? Und wie kann ich ihm helfen, da reinzuwachsen? Gemeinschaft auszuhalten kann ein schmerzlicher Prozess sein. Aber die Frage ist, was Christus mit uns vorhat. Mit uns als Einzelnen und mit uns als Gemeinschaft. Und wenn wir vorzeitig aufgeben und sagen, ach, hat ja eh keinen Zweck, dann werden wir nicht dahin kommen, wo Christus uns hinführen will, miteinander. Und damit bin ich beim letzten Punkt, nämlich worauf Gemeinschaft hofft. Ja, schön, endlich der letzte Punkt, der wird auch gar nicht so lang. Wie der Korintherbrief, 15. Kapitel, da schreibt Paulus davon, wo geht's denn hin? Was ist denn unsere Perspektive? Und er schreibt von der Auferstehung. Und er sagt, naja, ein paar von euch, die sagen, hoho, Auferstehung, alles schon längst passiert. Oder andere sagen, wird nie passieren, alles nur ein Bild, alles Mumpitz, könnt ihr vergessen. Paulus beschreibt sehr anschaulich, was Christus ihm offenbart hat, was Auferstehung und neues Leben in Christus bedeutet. Und Gottes neue Welt. Und er sagt, ich male euch ein paar Bilder vor Augen. Er sagt zum Beispiel, das ist wie ein Samenkorn, was in die Erde gelegt wird und stirbt und eine neue Pflanze wächst daraus. Wenn man nur das Samenkorn sieht, also zum Beispiel ein Weizenkorn, jetzt ist gerade Ernte, wenn man ein Weizenkorn in der Hand hat, kann man aus dem Weizenkorn nicht ableiten, wie die fertige Pflanze aussehen wird. Das kann man nur, wenn man schon mal einen Weizen gesehen hat, den ganzen Halm mit der vollen Ehre dran. Paulus sagt, wie ein Weizenkorn in die Erde gelegt wird, ein Samenkorn, er nimmt ja da ganz allgemein, so ist das, da wächst was raus, was wir uns vorher eigentlich nicht vorstellen können. Er spricht von den Sternen und den Gestirnen. Und er sagt, das ist ein Bild. Es gibt irdische Körper, es gibt himmlische Körper. Er vergleicht das miteinander und er sagt, das eine, von dem einen kann man nicht auf das andere schließen. Letzte Woche, wer von euch war letzte Woche nachts draußen, als so sternenklarer Himmel war und die Meteoriten zu sehen waren? Das war super, ne? Das war ein kosmisches Feuerwerk. Die Erde ist gerade durch so einen Meteoritenschwarm wieder mal gegondelt, was sie regelmäßig macht. Und das war ein echtes Feuerwerk, da am Himmel zu sehen. Es gibt die Anekdote, wo das kleine Mädchen mit ihrem Papa unter dem Sternenzelt steht, unter dem Sternenhimmel und sagt, Papa, guck mal, wenn das schon von der falschen Seite so schön ist, wie toll muss das erst von der richtigen Seite sein? Wir können nur ganz vage ahnen, was es bedeutet, was Gott für uns bereithält in seiner neuen Welt. Aber Gemeinschaft, vollkommene Gemeinschaft ist ein Teil davon. Himmel bedeutet, mit Gott ganz zusammen zu sein. Und Himmel bedeutet, mit den Geschwistern ganz zusammen zu sein. Lest mal in Offenbarung, was bedeutet denn Himmel? Es geht nicht darum, dass wir irgendeine goldene Stadt bewohnen und jeder dann seine Hausnummer hat und auf goldenen Straßen rumläuft. Leute, das wird ganz langweilig. Manche von euch mögen vielleicht auch gar keine Städte. Worum es geht, ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben und Gemeinschaft untereinander. Und zwar vollkommen. Vollkommen wird sie erst dann sein, aber wir sind jetzt schon unterwegs. Und davon spricht dieser Psalm. Und davon sprechen ganz viele Briefe des Neuen Testaments, wie eben auch der erste Korintherbrief. Das heißt, wir sind jetzt noch unterwegs und bemühen uns, Puzzleteilchen zusammenzusetzen, was denn Gemeinschaft und Leben miteinander bedeutet. Aber Gott gibt uns schon mal den Rahmen. Wenn ihr ein Puzzle zusammensetzt und ihr wisst nicht, wie das Bild aussieht, seid ihr ziemlich geuzt. Wenigstens sucht man sich die Rahmenteile, um dann einzelne Teilchen in den Rahmen einpassen zu können. So ähnlich ist das für mich, wenn Paulus uns das im 1. Korintherbrief vor Augen malt, wo es hingeht, worauf Gemeinschaft hofft. Er malt uns ein Bild vor Augen, aber das ist noch nicht das komplette Bild. Und wir haben schon mal Rahmenteile, nämlich das, was Christus gemacht hat. Und er hat uns berufen, miteinander unterwegs zu sein. Und da kommen jetzt lauter Puzzleteilchen, von denen ich manche vielleicht auch gar nicht reinkriege, weil ich nicht weiß, was ich jetzt damit anfangen soll. Und es gibt andere Puzzleteilchen, wo ich merke, hey, das passt. Und das gehört dahin, da passt es gut. Und auf einmal sehe ich ein Stückchen Ausschnitt vom Bild. Da entwickelt sich was. So ist das für mich auch mit Gemeinschaft. Wir sind Gemeinschaft auf dem Weg, noch nicht fertig, noch nicht vollkommen. Wir müssen noch lernen und wir sind auch hilfsbedürftig, jeder von uns. Aber wir sind unterwegs, mit Christus unterwegs. Nachfolgen heißt Jesus hinterhergehen, mit ihm unterwegs sein. Und wir sind, wenn ihr so wollt, Pilger auf dem Weg nach Jerusalem, nämlich unterwegs ins himmlische Jerusalem, unterwegs in Gottes neue Welt. Aber miteinander unterwegs. Noch einmal Psalm 133. Von David ein Wallfahrtslied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. So ist es, dass es gewiss war. Amen.